بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute beginnen wir inshallah eine neue Vortragsreihe, und zwar in der Aqidah. Und es geht nun um die sechste Säule des Iman, und zwar der Glaube an die Vorherbestimmung. Al-Imanu bil-Qada'i wal-Qadar. Und diese Säule hat einen sehr großen Einfluss auf das Leben eines Menschen, denn je nachdem, wie seine Glaubenslehre ist, wird er eben aktiv am Leben teilhaben oder er wird sich zurückziehen, weil er keinen Sinn im Leben findet und weil er alles schon für vorprogrammiert ansieht, also braucht er gar nichts mehr zu tun. Und je nachdem, wie dieser Aqida eines Menschen ist, wird sein Verhalten im Leben sein. Und deswegen hat es einen sehr großen Einfluss. Und dieser Punkt in der Aqida wurde unterschiedlich angesehen innerhalb der sogenannten Aqida-Schulen oder Aqida-Gruppen. Und das alles werden wir bi-idhnillahi ta'ala uns näher anschauen. Beginnen wir mit den Definitionen, die man üblicherweise zu Beginn immer bespricht, um zu wissen, worum es denn tatsächlich geht. Al-Imanu bil-Qada'i wal-Qadar. Also haben wir hier zwei Ausdrücke. Einmal Al-Qada' und zum anderen Al-Qadar. Und hier stellt sich die Frage, gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen oder nicht? Fangen wir an mit Al-Qadar. Unter Al-Qadar versteht man in der arabischen Sprache etwas Abgeschlossenes und Vollständiges. Etwas, was fertig gemacht wurde. Und im Koran wurde das Verb Qadar, also das Verb heißt Qada und das Nomen, Substantiv, heißt Qada'un und das Verb heißt Qada ohne die Hamza am Ende. Also das ist der Unterschied. Du sagst zwar, wenn du stoppst, Al-Qada wal-Qadar, aber das Verb hat keine Hamza. Du sagst Qada, also das Verb, und Qada'un ist das Substantiv. Aber wie man bekanntlicherweise weiß, werden die letzten Buchstaben im Arabischen nicht vokalisiert. Du sagst Kitab, du sagst Masjid, du sagst nicht Masjidun. Wenn du stoppst, wenn du weiterredest, natürlich. Wenn du sagst Kitabun Jamilun, dann sagst du eben diese Tanuin, Un, Kitabun. Aber wenn du stoppst, dann sagst du Kitab. Und genauso ist es mit Al-Qada'u wal-Qadar. Wenn du hier stoppst, dann sagst du Al-Qada. Und da muss man so dieses Abgehackte hören. Al-Qada. Das ist ein Unterschied, ob ich es so sage oder offen lasse. Qada. Ja. Merkt ihr einen Unterschied oder nicht? Das wäre wichtig dann in der Rezitation. Ja. Wenn du sagst An-Naba, das ist ein Unterschied. Oder wenn du sagst An-Naba, das ist ein Unterschied, oder nicht? Naba, Naba. Auf jeden Fall. Al-Qada wal-qadar. Was ist Al-Qadar? Das Verb Qadar wird im Koran unterschiedlich benutzt. Also sprachlich unterschiedlich benutzt. Allah Azza wa Jal sagt, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat bestimmt, angeordnet, aufgefordert. Er hat befohlen. Also das ist die erste Bedeutung, also die Aufforderung bzw. die Anordnung. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Die zweite Bedeutung ist der endgültige Entschluss, dass Allah Azza wa Jal etwas entschieden hat. Und zwar sagt Allah Subhanahu وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. Und wir haben ihm diesen endgültigen Entschluss mitgeteilt, dass sie eben vernichtet werden. Und es geht hier um das Volk von Lot, als die Engel zu ihm kamen und ihm berichteten, dass Allah Azza wa Jal das so angeordnet hat. Da gibt es keinen Weg dran vorbei, das ist der letzte endliche und der gültige Entschluss, sie werden vernichtet. Eine weitere Bedeutung des Verbes Qadha ist das Urteil. Allah subhanahu wa ta'ala sagte bezüglich der Zauberer, die an Allah geglaubt haben, zur Zeit von Fir'aun, zur Zeit von Musa alayhi salam, sie sagten zu Fir'aun, faqdi ma anta qad, faqdi. Also so Gebiete, also so Urteile. Denn was hat er ihnen gesagt? Warum haben sie das gesagt? Als Antwort auf was? Genau, er hat ihnen gedroht, dass er sie kreuzigt. Ja, und dass er ihre Hände und Beine abschneidet. Dann haben sie ihnen gesagt, فَقْضِ مَا أَنْتَقَاب. Also dann, urteile so, wie du möchtest, denn du urteilst nur in diesem Leben. Hier wurde das Verb qada benutzt, und zwar in Imperativ, also in der Befehlsform. Faqdi, faqdi ma anta qad. Also das Verb bedeutet so, so urteile, so gebiete. Die vierte Bedeutung des Verbes heißt die Vollendung, etwas, was abgeschlossen ist. Allah Azza wa Jal sagte, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. So vollendete er sie als sieben Himmel in zwei Tagen. Also die Schöpfung der Himmel wurde dann in zwei Tagen vollendet. Und Allah Azza wa Jal beschrieb das mit diesem Verb قَضَى. فَقَضَاهُنَّ. Fünftens, die Vollziehung. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt. قَضَيْتُمْ, hier auch eine Form, eine Konjugation des Verbes قَضَى. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Also wenn ihr eure Riten vollzogen habt, bezüglich was? Al-Hajj. Das heißt, wenn ihr fertig seid mit den Riten in der Pilgerfahrt. Die sechste Bedeutung dieses Verbes ist die Darlegung, also die Erklärung, die Benachrichtigung, die Verdeutlichung. Allah Azza wa Jal sagte, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا. Und wir haben für die Kinder Israels im Buch dargelegt. وَقَضَيْنَا, hier dargelegt, also wir haben es erklärt, wir haben ihnen es mitgeteilt, wir haben sie benachrichtigt. Ihr werdet ganz gewiss zweimal auf der Erde Unheil stiften und ihr werdet ganz gewiss mächtige Überheblichkeit erlangen. Und das Verb Qadha benutzt man im Arabischen auch, und so wurde es auch im Koran benutzt, für das Umbringen, jemanden töten. Allah subhanahu wa ta'ala erzählte die Geschichte von Musa alayhi salam, als er einen sah von seinen Anhängern, also von Bani Israel. Er sah ihn streiten mit einem anderen. Und dann, was hat er getan? Er hat ihn gestoßen oder geschlagen. und umgebracht. Wie hat das Allah formuliert im Koran? Allah sagte, فَوَكَزَهُ مُوسَى, فَوَكَزَهُ, also dann schlug ihn Musa, فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى, فَقَضَى عَلَيْهِ, also und brachte ihn so um. قَضَى عَلَيْهِ bedeutet, er hat ihn umgebracht. Ja? Das sind alles Formen, wie dieses Verb im Arabischen benutzt wird. Ja, und ihr seht damit, wie komplex die arabische Sprache ist und wie der Koran eines der wichtigsten Wörterbücher überhaupt ist. Der Koran ist eines der wichtigsten Wörterbücher in der arabischen Sprache. Wenn du wissen willst, ein Wort, was bedeutet das? Dann schlägst du im Koran nach. Und dann siehst du, ja, das Verb wird mal so benutzt, mal so benutzt, mal so benutzt. Ja, selbst diejenigen, die gar keine Muslime sind, aber von Geburt an oder jedenfalls von der Pubertät an Nicht-Muslime sind, aber arabische, wie zum Beispiel in Syrien oder so, gibt es ja Christen oder in Ägypten gibt es die Kopten und so weiter. Wenn sie Arabisch richtig lernen wollen und verstehen wollen, müssen sie sich immer an den Koran halten, um zu wissen, wie wird dieser Begriff benutzt im Arabischen. Ja. Das ist die Bedeutung von Al-Qadha. Also sprachlich gesehen, linguistisch. Kommen wir zum nächsten Ausdruck und das ist der Begriff Qadar. Wir sagen ja, Al-Imanu bil-Qadai wal-Qadar. Die Wortwurzel besteht aus den Buchstaben Qaf, Dal und Ra. Also Qaf, Dal und Ra. Und dabei kann der Buchstabe unterschiedlich vokalisiert werden. Also welcher Buchstabe ist hier gemeint? Der Buchstabe Dal. Zum einen durch eine Fetha. Wie heißt es dann? Qadar. Da. Und zum einen mit einem Sukun. Und dann heißt es? Qadr. Also dieses Wort gibt es auf zweierlei Arten. Einmal Qadar. Mit einer Fetha auf dem Dal und einmal Qadr mit einem Sukun auf dem Dal. Damit gibt es sowohl den Ausdruck Al-Qadr als auch Al-Qadr. Ersteres ist das Nominativ, also Al-Qadr ist das Substantiv, das Nomen, das benutzt wird. Und letzteres ist das Infinitiv, also Al-Masdar. Al-Masdar, wie zum Beispiel spielend, gehend, fliegend und so weiter und so fort. Ja? Und wie bei Al-Qadha gibt es auch beim Begriff Qadar unterschiedliche Verwendungen. Einmal ist mit Al-Qadar die Fähigkeit gemeint. Ja, Allah Azza wa Jal sagte, لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Es ist für euch keine Sünde darin, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt oder euch ihnen gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt. Doch gewährt ihnen eine Abfindung, der Reiche nach seinem Vermögen. Vermögen hier im Sinne von Fähigkeit, nicht im Sinne von Geld. Er vermag etwas zu tun, also er ist fähig, etwas zu tun. Der Reiche nach seiner Fähigkeit und der Arme nach seiner Fähigkeit. Oder der Reiche nach seinem Vermögen und der Arme nach seinem Vermögen. Also, على الموسيع قدره قدره, hier ist die Fähigkeit gemeint. Wenn man sich trennt und es geht dann, ist es unterschiedlich, ob es schon zum Beischlaf gekommen ist oder nicht. Auf jeden Fall, die Morgengabe wird dann aufgeteilt und jeder soll eben von der Morgengabe das geben, wozu er fähig ist. Ja? Und deswegen sagt man auch im Arabischen, in Zernun, ein Mensch, Qadirun. Ja? Also er ist fähig, etwas zu tun. Und hier gibt es eben zwei Lesarten in dieser Ayah. Einmal, وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ, oder Qadruhu. Ja, wie wir gesagt haben, einmal mit der Fatha auf dem Dal und einmal mit dem Sukun. Die zweite Bedeutung ist die Einschränkung oder Beschränkung. Allah Azza wa Jalla sagt, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Was ihn aber angeht, also den Menschen, wenn er ihn prüft, also wenn Allah ihn prüft und ihm dabei seine Versorgung bemisst, also bemessen im Sinne von einschränken. Allah subhanahu wa ta'ala gibt einigen viel Vermögen, den anderen gibt er wenig Vermögen. Und der Mensch, wenn er wenig bekommt an Versorgung, dann gibt es einige, möge Allah uns davor bewahren, die dann sagen, Allah hat mich erniedrigt, gedemütigt. Ja? Wenn es ihm gut geht, dann ist er froh. Aber wenn es ihm schlecht geht, dann klagt er Allah subhanahu wa ta'ala an. Und das ist eben hier gemeint, faqadara, qadara hier, also einschränken. Er hat ihm nicht so viel gegeben, sondern er hat ihm wenig gegeben. Dies ist auch die Bedeutung in der Ayah, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهِ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Zu Deutsch. Bevor ich die deutsche Übersetzung gebe, möchte ich darauf hinweisen, dass im Arabischen hier nun ein Fehler entstehen kann im Verständnis. Ja? وَذَنُّونَ, ذُنُّونَ ist wer? Wer hat im Bauche des Wales gesagt, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin? Yunus alayhi salam. Also, wa dhannun idh dhahaba mughadiban. Also, dass er aus Zorn von seinem Volk sich verabschiedet hat oder gegangen ist. Und jetzt, fadhanna, so dachte er, alla naqdira alayh, dass wir nicht naqdira alayh. So, was heißt jetzt naqdira alayh? So, umgangssprachlich, la aqdiru ala shay, bedeutet, ich bin nicht fähig, etwas zu tun. Also, die Bedeutung der Fähigkeit. Qadara ala shay'in bedeutet, er ist fähig. Lam, zum Verneinen, lam yaqdir ala shay, er ist nicht fähig. So, die Frage ist jetzt, meinte Yunus alayhi salam, und er glaubte, dass Allah len yaqdira. Glaubte er etwas, dass Allah nicht fähig ist? Sondern? Um welche Bedeutung geht es jetzt? Ja, die Ayah vorher, was haben wir gesagt? Was für eine Bedeutung hat Qadar hier? Nein, das war Qadha alayh. Einschränken, haben wir doch gesagt. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا. Wenn er ihn aber einschränkt in der Versorgung. Das heißt, hier bedeutet die Ayah, Yunus a.s. dachte nicht, dass Allah ihn einschränken wird in der Versorgung und in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm geben wird. Die Bedeutung ist nicht, er dachte, dass Allah nicht fähig wäre, ihn zum Beispiel zu vernichten oder so. Nein. Also, die Bedeutung lautet, da meinte er, wir würden ihm nicht den Lebensunterhalt bemessen. Also, einschränken. Und da ist es, wie gesagt, wichtig, dass man, wenn man den Koran liest, dass man dann den Koran versteht, so wie die Gelehrten ihn erklärt haben und nicht, dass man selbstständig den Koran erklärt. Ansonsten, a'udhu billah. Ja, dann würde man ja behaupten, Yunus alayhis salam würde schlecht denken über Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein weiterer Beleg für diese Bedeutung oder eine weitere Bedeutung für dieses Verb ist im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, فَإِنْ رُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ قَدْرَهُ. Also, es geht hier um den Mond. Der Mond, wenn er nicht gesichtet werden kann, was machen wir dann? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er euch verborgen bleibt, dann schätzt faqdiru lahu Qadra, oder dann gibt ihm einen Wert oder ein Maß. Ja? Das sind alles die Bedeutungen, die sprachlichen Bedeutungen. Und es gibt noch viele mehr, nur das sind die allerwichtigsten. Kommen wir nun zur religiösen Bedeutung. Was bedeutet nun Al-Qadha wal-Qadr? Unter Al-Qadha wal-Qadr versteht man in der Aqidah die Vorherbestimmung Allahs der Angelegenheit. Also Allah Azza wa Jal bestimmt die Angelegenheiten, die in der Zukunft eintreten werden. Dies heißt, seine Kenntnis darüber, dass sie zu bestimmten Zeiten und auf bestimmter Weise eintreten werden, die Niederschrift dessen, sein Wille dazu und der Eintritt entsprechender Bestimmung sowie deren Erschaffung. Definition klar? Ibn Qayyim lässt grüßen. Noch einmal. Al-Qadr bedeutet, Al-Qadha wal-Qadr ist was? Die Vorherbestimmung Allahs. Also die Fügung, Schicksal. Ja? Und oder auch Prädestination genannt. Dies heißt, seine Kenntnis darüber, dass sie zu bestimmten Zeiten, also das allererste ist was? Die Kenntnis Allahs. Seine Kenntnis darüber, dass sie zu bestimmten Zeiten und auf bestimmter Weise eintreten werden. Die Niederschrift dessen, dass dies, was geschehen wird, auch geschrieben wurde. Sein Wille dazu und der Eintritt entsprechender Bestimmung sowie deren Erschaffung. Dass das, was Allah wusste und was Allah geschrieben hat und was Allah wollte, schlussendlich was auch eintritt, indem er es erschafft. Subhanahu wa ta'ala. Und aus dieser Definition wissen wir, dass Al-Qadha wal-Qadr vier Ebenen hat. Welche sind das? Ja? Und? Also, das erste war das Wissen. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist die Niederschrift, also dass es aufgeschrieben wurde. Die dritte Ebene ist der Wille. Und die vierte Ebene, die Schöpfung. Die Schöpfung, dass Allah das auch erschaffen hat, was eintreten wird. Und diese vier Aspekte werden wir bi'idhnillahi ta'ala noch im Laufe der Unterrichte uns näher anschauen. Ganz kurz nur, das Wissen hiermit ist gemeint, dass Allah alles wusste. Alles, was geschehen wird, wusste Allah tabaraka wa ta'ala. Es gibt nichts, was auf dieser Welt geschieht oder was überhaupt existiert, was nicht Allah weiß oder was Allah nicht wüsste. Das gibt es nicht. Zweitens, alles, was geschehen wird, hat Allah niedergeschrieben. Dabei gibt es mehrere Stufen der Niederschreibung. Der Schrift. Die grundlegende ist die Schrift wo? In Al-Lawh Al-Mahfuz, also den wohlbewahrten Tafeln. Aber es gibt noch eine andere oder mehrere andere Niederschriften, wie wir sehen werden. Zum Beispiel, wenn der Mensch entsteht im Leibe seiner Mutter, kommt der Engel und was schreibt er auf? Also sein Leben, was noch? Seine Versorgung, ob er glücklich oder unglücklich sein wird und ob er Mann oder Frau sein wird. Dann gibt es der Wille. Allah subhanahu wa ta'ala oder alles, was in der Welt existiert, existiert nicht gegen den Willen Allahs. Sonst wäre er ja unvollkommen, subhanahu wa ta'ala. Wenn etwas existieren würde auf dieser Welt, aber Allah wollte es nicht. Und zwar welche Art vom Willen? Welche Art vom Willen? Auf dieser Welt gibt es nichts, was existiert, was Allah nicht wollte. Aber welche Art von Wille? Der kosmische Wille. Das werden wir noch alles sehen, inshallah. Das ist jetzt nur eine Einführung. Aber es gibt einige Sachen, die Allah aus religiöser Sicht nicht will. Wie zum Beispiel was? Ja, wie zum Beispiel was? Unglaube oder Alkohol trinken und so weiter und so fort. Zu verstehen jetzt, was ist der Unterschied zwischen diesem kosmischen Willen, also Al-Irada Al-Kawniyya auf Arabisch, und dem gesetzlichen oder religiösen Willen Al-Irada Al-Shar'iyya, das ist auch ein Thema, das wir inshallah näher behandeln werden, und was ausschlaggebend ist, um zu verstehen, wie man an die Vorherbestimmung, an Al-Qadha wa Al-Qadar glauben muss. Und die vierte Ebene ist die Schöpfung. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen. Sowohl dich als Mensch, als auch deine Taten. Denn es ist nicht möglich, dass du zwar erschaffen wurdest von Allah, aber deine Taten nicht. Dann gäbe es ja, dann gäbe es Sachen, die von anderen erschaffen wurden. Weil entweder sagst du, die Tat wurde nicht erschaffen, und es gibt niemanden außer Allah, der nicht erschaffen wurde. Oder du sagst, ja, sie wurden erschaffen. Ja, wer hat sie denn erschaffen? Ein anderer außer Allah? Nein. Also hat uns Allah selbst erschaffen und er hat unsere Taten erschaffen. Auch das werden wir inshallah detaillierter sehen. Es ist überhaupt kein Problem, wenn es jetzt mehrere Fragezeichen gibt. Inshallah werden die bidnillah nach und nach weggehen in den nächsten Unterrichten. Kommen wir nun zur Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Al-Qadha und Al-Qadar? Oder sind es Synonyme? Qadha ist Qadar, Qadar ist Qadha. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Und hier bitte möchte ich eines erst einmal grundlegend darstellen. Dieser Unterricht, inshallah, wird nicht nur ein Unterricht sein, in dem wir die richtige Ansicht erklären, sondern geht etwas tiefer in die Materie rein, sodass wir die Ansichten der anderen Theologieschulen, der islamischen Theologieschulen, uns auch betrachten werden. Warum? Um erstens die Richtigkeit der Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah noch mehr zu erkennen und dass die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, und damit sind wer gemeint? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Gefährten und die ihnen folgen, und die Tabi'in und die großen Imame wie Abu Hanifa und Malik und Ahmed und Shafi'i und andere. Das heißt, damit diese Aqida in unseren Herzen verankert wird. Denn, wie im Arabischen gibt es ein Gedicht, da sagt man, وَبِالْضِدِّ تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ. Das bedeutet, durch das Gegenteil werden die Angelegenheiten klar. Wie erkenne ich die Wichtigkeit des Sehens, indem ich weiß, was es heißt, wenn es blind, was es bedeutet, wenn man blind ist. Ja, und deswegen sagte Hudhayfa bin al-Yaman, radiyallahu an, die Menschen fragten immer nach dem Guten, also die fragten den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nach dem Guten, und ich fragte immer nach dem Schlechten, aus Furcht, diese zu machen oder da reinzufallen. Ja, das heißt, man lernt das Schlechte nicht, um es zu tun, sondern um sich davor zu schützen. Und dabei muss man verstehen, die islamischen Gruppen, auf Arabisch nennt man das Al-Firaq Al-Islamiyya. Al-Firaq Al-Islamiyya. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Judentum teilte sich in 71 Gruppen auf. Eine ist im Paradies und alle anderen sind in der Hölle. Und das Christentum teilte sich in 72 Gruppen auf. Eine ist im Paradies und alle anderen sind in der Hölle. Und der Islam oder die Muslime teilten sich in 73 Gruppen auf. Eine ist im Paradies und alle anderen sind in der Hölle. Da wurde er gefragt, wer sind diese, o Gesandter Allahs? Da sagte er, es sind diejenigen, die mir folgen, so wie ich heute bin, und meinen Gefährten folgen. In einer anderen Überlieferung heißt es, es sind diejenigen, es sind die Gemeinschaft, Al-Jama'a. Deswegen heißen wir Ahlus Sunnati wal-Jama'a, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so erwähnt hat. Es gibt nun mehrere, die fälschlicherweise behaupten, dieser Hadith wäre unauthentisch, was nicht richtig ist. Dieser Hadith ist astrein und er ist authentisch. Und er ist eine Grundlage, die wir annehmen. Und daraus folgt, dass es mehrere Gruppen gibt. Und die nennt man eben die islamischen Gruppen, Al-Firaq, Al-Islamiyya. Grundsätzlich in der Aqida können wir drei Methoden unterscheiden. Einmal die Philosophen, die muslimischen Philosophen. Ja? Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rushd, das sind muslimische Philosophen. Bedeutet was? Das sind Menschen, die auf der griechischen Philosophie basierend die islamische Philosophie entwickelt haben. Wie Ibn Rushd zum Beispiel, der hat sämtliches von Aristoteles übernommen. Ja? Ibn Rushd, der große Gelehrte, er war Mediziner, Jurist und Philosoph, also Jurist, islamischer Jurist. Und er hat eines der wichtigsten Werke im Fiqh geschrieben. Der war malikitischer Gelehrter aus Spanien, Andalus. Er hat das Werk geschrieben, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Und da sind, das ist ein Fiqh-Werk, in dem er sämtliche Ansichten der Rechtsschulen erwähnt hat. Das heißt, es war kein Käfer oder so, ja. Es war ein Muslim, ein Gelehrter, aber er war eben beeinflusst von der griechischen Philosophie. Weil die Muslime, und sonst hätten die Europäer gar nichts von Aristoteles gehört, weil die Muslime waren diejenigen, die diese Bücher übersetzt haben, aus dem Griechischen ins Arabische. Und dann wurde das aus dem Arabischen dann weiter übersetzt in die anderen Sprachen. Ja? Ansonsten gäbe es weder Kant noch Freud, wenn es nicht Ibn Rushd gegeben hätte. Aber diese Philosophen haben gesagt, wir halten uns nur an den Verstand. Koran und Sunna, alles klar, wir glauben daran. Die haben ja nicht gesagt, der Koran ist falsch oder die Sunna wäre falsch. Nein, nein. Aber sie haben gesagt, wir argumentieren jetzt nur mit dem Verstand. Ja, und dann ging es schief. Ja. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die sogenannten Theologen, können wir sagen, also Ahlul Kalam. Al-Kalam ist Theologie, also die Wissenschaft über Gott. Ja, das ist ja Theologie. Und die wichtigsten Gruppen von Ahlul Kalam sind Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, Al-Qadariyya, Al-Jabriyya und so weiter und so fort, wie wir noch sehen werden. Diese waren jetzt nicht so arg wie die Philosophen, die gesagt haben, wir benutzen den Verstand, wir schauen uns den Koran und die Sunna gar nicht erst an. Ja? Sondern die haben gesagt, doch, wir schauen uns den Koran und Sunna an, aber der Verstand hat Vorrang. Dann gibt es die dritte Gruppe, und zwar Ahlus Sunnati wal Jama'a, und die wurden genannt zu dieser Zeit Ahlul Hadith. Ahlu Al-Hadith. Es gab Ahlul Kalam und es gab, das Pendant dazu war Ahlu Al-Hadith. Ahlul Hadith sind Ahlul Sunnati wal Jama'a. Klassisch, Al-Imam Malik, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Al-Thawri und so weiter und so fort. Diese großen Gelehrten von den Tabi'in und so weiter, die gesagt haben, wir halten uns an die Offenbarung. Und der Verstand ist dazu da, die Offenbarung zu verstehen, nicht die Offenbarung abzulehnen. Und deswegen schrieb zum Beispiel Ibn Taymiyyah rahimahullah sein Riesenwerk Dar'u Ta'arud al-Aqli wa al-Naql, also die Unmöglichkeit des Widerspruchs zwischen Verstand und Offenbarung. Ja? Und er sagte, die richtige, die authentische Offenbarung widerspricht nicht dem gesunden Verstand. Al-Naql al-Sahih la yu'aridu al-Aql al-Sahih. Ja? Wir werden uns nicht mit den Philosophen beschäftigen. Aber zumindest mit den Kalam schon, weil es die gibt heutzutage. Es gibt Muslime, die haben die Aqida von Al-Asha'ira oder Al-Maturidiyya zum Beispiel. Es gibt einige, die haben heutzutage noch einige Gedanken der Mu'tazila. Ja? Und deswegen muss man wissen, wie man auf diese Scheinargumente antwortet. Deswegen, barakallahu fikum, wird der Unterricht etwas umfangreicher sein als nur die Aufzählung der Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'a. Also, bezüglich des Unterschieds zwischen den Begriffen Al-Qada und Al-Qadar gibt es zwei Ansichten. Welche wohl? Also wenn es zwei Ansichten gibt. Ja, welche richtig und falsch? 0 und 1. Also die Frage war ja, gibt es einen Unterschied oder gibt es keinen? Also die einen sagen, ja, es gibt einen Unterschied und die anderen sagen, nein, es gibt keinen Unterschied. Fangen wir mit der zweiten an. Warum sagen die, nein, es gibt keinen Unterschied? Qada ist Qadar und Qadar ist Qada, sind Synonyme. Weil sie einfach gesagt haben, wo bitteschön ist der Beleg aus Koran und Sunna, dass es einen Unterschied gibt? Religiösen Unterschied. Ja, es geht jetzt nicht um den sprachlichen, ja, sondern der religiöse, der islamwissenschaftliche Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Beides bedeutet Vorherbestimmung. Beides bedeutet das Wissen Allahs, die Niederschrift, der Wille Allahs und die Schöpfung. Also ihr Beleg ist der mangelnde Beleg für die Unterscheidung. Und das ist die richtige Ansicht. Ja? Weil, wo bitteschön ist denn der Beleg? Aber es gibt noch die andere Ansicht. Und diese, die gesagt haben, es gibt einen Unterschied zwischen Al-Qada und Al-Qadar, die sind unter sich noch einmal strittig. So geht zum Beispiel Al-Ghazali. Al-Ghazali ist Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala. Er ist jemand, der über die Philosophie, er hat angefangen zu philosophieren und dann hat er gemerkt, nee, das ist nicht die richtige Richtung. Also hat er ein Werk geschrieben, Tahafut al-Falasifa, also Widerspruch der Philosophen. Ibn Rushd hat dann auf ihn geantwortet, gekontert mit einem Buch, Tahafut al-Tahaf, der Widerspruch des Widerspruchs. Also Abu Hamid al-Ghazali hat gesagt, Philosophie ist nichts. Und dann kam Ibn Rushd und hat gesagt, doch, doch. Ja. Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, sagt, es gibt folgende Aspekte, die zu unterscheiden sind bei Al-Qada wa Al-Qadar. Einmal Al-Hukmu. Al-Hukm ist was? Das Urteil. Zweitens Al-Qada, also die Entscheidung. Und drittens Al-Qadar, die Bestimmung. Was ist der Unterschied? Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat zuerst mit Al-Hukm begonnen. Also das Urteil. Das bedeutet was? Dass du Mensch wirst. Dass du leben wirst. Das ist ein Urteil Allahs Azza wa Jal. Das heißt, die erste allgemeine Verwaltung und der ewige Entschluss. Etwas soll eintreten. Etwas soll sein. Das ist ein Urteil. Dann kam was? Die Entscheidung. Also Al-Qadha. Was ist jetzt Al-Qadha? Das heißt, die grundlegende Festlegung der allgemeingültigen Ursache. Dass du existierst, hat ja eine Ursache oder nicht. Du hast zum Beispiel Eltern, die haben geheiratet. Ja? Das heißt, das Urteil ist, du sollst existieren. Al-Qadha ist nun die Entscheidung, wie soll denn das funktionieren, bitteschön, dass du existierst. Also hat Allah Azza wa Jal entschieden, dass eben durch Eheschluss die Kinder entstehen. Al-Qadar ist dann die Umsetzung dessen. Als deine Eltern nun geheiratet haben und als du geboren wurdest, das ist was? Qadar. Also der Eintritt dessen. Die anderen sagen, Al-Qadha ist das allgemeine Urteil, wie gesagt, wie schon bei Al-Ghazali. Und Al-Qadar ist der Eintritt. Also die unterscheiden jetzt nicht drei Sachen, Urteil und Qadha und Qadar, Hukum, Qadha und Qadar, sondern nur Al-Qadha und Al-Qadar. Das sind einige Ansichten, damit begnügen wir uns. Es gibt noch viele andere Ansichten. Zum einen, das ist vielleicht auch wichtig, und das ist die Ansicht von Al-Asha'ira und einige von Ahlus Sunnah. Sie sagen, Al-Qadha ist der Wille Allahs und Al-Qadar ist der Eintritt dieses Willens. Also Al-Qadha ist, dass Allah Azza wa Jalla etwas entschieden hat, und Al-Qadar ist, wenn diese Entscheidung tatsächlich eintritt. Doch, wie gesagt, für diese Unterscheidung gibt es keine Belege aus Koran und Sunna. Und deswegen ist die richtige Ansicht, dass Al-Qadha und Al-Qadar gleich ist. Und deswegen, wenn wir die Sunna uns anschauen, wie wir das gleich sehen werden, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Al-Iman bil-Qadari khayrihi wa sharrihi. Also der Glaube an die Vorbestimmung. Also heißt Qadar Vorbestimmung. Kommen wir nun zu den Belegen. Was ist der Beleg überhaupt dafür, dass wir an Al-Qadha und Al-Qadar glauben? Und die Belege, und das ist die Methode von Ahlus Sunnati wal Jama'a, zuerst einmal aus Koran und dann aus der Sunna. Und danach kann man den Verstand benutzen, der dies dann bestätigt. Der dies bestätigt. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran an mehreren Stellen über Al-Qadha und Al-Qadar etwas erzählt. Und dabei wurde zum einen wurden die Säulen des Iman erwähnt, unter anderem Al-Qadha und Al-Qadar. Wer kennt eine Aya, in der Al-Qadha und Al-Qadar erwähnt wurde? Also der Glaube daran. Also Allah Azza wa Jalla sagte: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدره تقديرا. Segensreich ist er, der die Unterscheidung zu seinem Diener herabgesandt hat, auf dass er ein Warner für die Welten sei. Er ist es, dessen das Königreich der Himmel und der Erde ist, der sich keinen Sohn genommen hat und der keinen Partner im Königreich hat und der jegliches Ding erschaffen und ihm das rechte Maß gegeben hat. Das rechte Maß gegeben hat, hier قَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Was bedeutet das? Das rechte Maß gegeben hat. Also er hat ihm das gegeben, also vorbestimmt, wie er leben soll, wann er sterben soll, ist er glücklich oder nicht und so weiter und so fort. Wird er gesund, wird er krank? Das alles hat Allah subhanahu wa ta'ala vorbestimmt. Und Allah sagte, إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Wir haben alles nach Maß erschaffen. Ibn Kathir sagt zu dieser Ayah, diese Ayah gilt bei den Gelehrten der Ahlus Sunnah als Beleg für die Bestätigung der Vorherbestimmung Allahs, welche seiner Schöpfung vorausgeht. Also was heißt das, welcher seiner Schöpfung vorausgeht? Also bevor er die Schöpfung erschaffen hat, hat er das bestimmt. Ja, ist ja klar, er hat es gewusst und er hat es niedergeschrieben. Und er hat es gewollt und dann hat er es erschaffen. Es ist demnach sein Wissen über die Dinge, bevor sie existieren und die Niederschrift dessen, bevor sie erschaffen werden. Dann gibt es noch viele weitere Ayat, zum Beispiel sagt Allah Azza wa Jal, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Allah weiß, was jedes weibliche Wesen trägt. Und wann der Mutterschoß abnimmt und wann er zunimmt. Und bei ihm geschehen alle Dinge nach Maß. Also nach Bestimmung. Nach Vorherbestimmung. Und Allah sagt, وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Und es gibt nichts, von dem wir keine Schätze hätten, aber wir senden es nur in bestimmtem Maß hinab. Also, dass du etwas bekommst, ist ein Teil dessen, was Allah Azza wa Jal bestimmt hat, Vermögen. Und Allah sagt, نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ. Wir haben für euch den Tod verordnet, also bestimmt, und wir sind nicht unfähig dazu. Das ist aus dem Koran. Aus der Sunna, welcher Hadith belegt den Glauben an Al-Qadha und Al-Qadar? Ja? Genau. Also, Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Jibril a.s., als er eintrat zu ihm, berichte mir über den Glauben. Mal Iman. Er sagte, dass du an Allah glaubst, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten und dass du an die Vorherbestimmung glaubst, das Gute und das Böse daran. Er sagte also Jibril, du hast recht. Das ist ein grundlegender Beweis für den Glauben an Al-Qadha wal-Qadar. Und hier ist interessant, liebe Geschwister, dass die Erzählung oder Überlieferung dieses Hadiths, und zwar von dem Überlieferer, jetzt nicht von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern von dem Überlieferer des Hadiths, erwähnt wurde, warum? Als Gegenargument für diejenigen, die Al-Qadha wal-Qadar leugnen. Und deswegen wurde dieser Hadith erwähnt. Das werden wir inshallah noch sehen, denn es gab die Mu'tazila, beziehungsweise dann die Abspaltungen in Sachen Qadha und Qadar, die Al-Qadar geleugnet haben. Ja, und die gesagt haben, wir können nichts tun. Alles ist vorbestimmt. Du kannst gar nicht etwas, du hast überhaupt keinen Willen. Als Gegenargument wurde dieser Hadith erwähnt. Das werden wir inshallah noch sehen, wenn wir über die anderen Richtungen uns, wenn wir sie betrachten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, niemand ist gläubig, la yu'minu abdun, kein Diener ist gläubig, bis er an die Vorherbestimmung glaubt. Hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, bis er an die Vorherbestimmung glaubt, das Gute und das Böse daran, und bis er weiß, dass alles, was ihm zustieß, ihn nicht hätte verfehlen können, und dass alles, was ihn verfehlte, ihm nicht hätte zustoßen können. Hatta yu'mina wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das hier als Voraussetzung erwähnt für den Glauben. Wenn du nicht daran glaubst, bist du kein Gläubiger. Du musst daran glauben an Al-Qadha wal-Qadar. Und dann hat er es nochmal erwähnt, dass etwas, das dir zugestoßen ist, hätte dich nie verfehlen können. Weil es Allah so vorgeschrieben hat. Und etwas, was dir nicht zugestoßen ist, was dich verfehlt hat, also was Allah nicht vorgeschrieben hat, kann dir überhaupt nicht zustoßen. Und Ali radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba. Niemand ist gläubig, bis er an viererlei glaubt. Hatta yashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'athani bil haq. Dass er bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und dass ich der Gesandte Allahs bin, er entsandte mich mit der Wahrheit. وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Und dass er an den Tod, die Auferstehung nach dem Tod glaubt. وَحَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. Und bis er an die Vorherbestimmung glaubt. Also auch hier diese Voraussetzungen. Wer nicht an die Vorherbestimmung glaubt, ist kein Gläubiger. Ebenso sagte ein Tabi'i, und zwar Tawus, ein Tabi'i, er sagte, ich traf viele von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagten, alles ist vorherbestimmt. Und ich hörte Abdullah ibn Umar sagen, der Gesandte Allahs sagte, sallallahu alaihi wasallam, alles ist vorherbestimmt. Die Fähigkeit und die Unfähigkeit. Das heißt, dass du fähig bist zu etwas, wurde vorherbestimmt. Oder dass du nicht fähig bist, wurde vorherbestimmt. Es gibt nichts, was nicht vorherbestimmt wurde. Hier dürfen wir natürlich jetzt nicht gleich die Sache überstürzen und sagen, aha, also haben sie doch recht, diejenigen, die sagen, du hast gar keinen Wille. Nein, sondern die Frage ist, wie müssen wir diese Hadith verstehen? Ja? Und das werden wir inshallah im Laufe dieser Vorträge noch sehen, bi'idhnillah. Und Abu Huraira radiallahu anhu sagte, die Polytheisten, also die Mushrikin von Quraysh, stritten mit dem Gesandten alayhi salatu wassalam über die Vorherbestimmung. Daraufhin offenbarte Allah, يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ. Am Tage, wo sie auf ihren Gesichtern ins Feuer geschleift werden, heißt es, fühlt die Berührung der Saqar, also Jahannam. Wir haben jedoch ein jegliches Ding nach rechtem Maß geschaffen. Also als die Kuffar von Quraysh gestritten haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Willen des Menschen, ob er einen Wille hat oder nicht, kam diese Ayah als Beleg dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles vorbestimmt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnte vor der Bestreitung der Vorherbestimmung, dass man das leugnet. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ins Paradies gelangt weder ein Ungehorsamer gegenüber seinen Eltern, noch ein Alkoholsüchtiger, noch ein Bestreiter der Vorherbestimmung, also ein Leugner der Vorherbestimmung. Diese drei Aspekte führen dazu, dass man nicht ins Paradies gelangt, wenn man keine Tauba macht. Das bedeutet natürlich nicht bei zum Beispiel Alkoholsüchtiger, dass er dadurch ein Kafir wird, sondern es bedeutet nur als Warnung, dass er ins Höllenfeuer kommt. Das ist das, was wir heute inshallah, damit begnügen wir uns. Und dann kommen wir inshallah nächste Woche zur Frage, dürfen wir überhaupt über Al-Qadha wa Al-Qadar sprechen oder nicht? Denn hierbei gibt es unterschiedliche Aussagen. Zum einen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt, über Al-Qadar zu reden. Und zum anderen gibt es Belege, dass die Gefährten über Al-Qadar gesprochen haben. Wie können wir dies in Einklang bringen? Und was sind die Ebenen des Glaubens an Al-Qadha wa Al-Qadar? Das werden wir inshallah nächste Woche dann uns näher betrachten. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.